Inforadio, das Forum mit Harald Asel.
Wie gestalten wir gemeinsam Zukunft? Diese Frage stellen sich ja viele Bürgerinnen und Bürger, wahrscheinlich auch viele politische und gesellschaftliche Entscheiderinnen und Entscheider. Wir erleben im Moment viele Unwägbarkeiten, viele Unsicherheiten, aber auch klar prognostizierte Zukünfte, Herausforderungen wie Klimawandel und demografische Entwicklung. Diese Frage, wie gestalten wir gemeinsam eine Zukunft, eine gemeinsame Zukunft, diese Frage stellt auch das Haus der Brandenburg-Preußischen Geschichte in Potsdam in ihrer neuen partizipativen Ausstellung morgen in Brandenburg, Werkstatt der Zukünfte. Da wird nichts Fertiges ausgestellt, sondern mit rund 30 Initiativen und Einzelpersonen bis zum Juni gefragt, welche Themen bewegen eigentlich die Brandenburgerinnen und Brandenburger heute? Wie könnte das Land morgen aussehen und vor allen Dingen, wer wird es gestalten? Das sind große Fragen. Diesen Fragen haben wir uns im Forum im Inforadio gesagt, wollen wir uns auch stellen. Und hier vorne sitzen nicht stellvertretend für alle, die sich Gedanken machen, sondern ganz aus eigenem Recht Anja Engel, Darius Müller und Brigitte Faber-Schmidt. Und im Raum sind viele weitere Akteure, die sich im Laufe des Gesprächs einschalten werden. Es waren auch noch weitere Personen aus dem Bereich Infrastruktur und Wissenschaft eingeladen, aber Corona und andere Gründe haben das verhindert. Ja, wir reden so viel über Zukünfte, auch in dieser Ausstellung. Was soll das eigentlich sein? Zukunftsfähig, nachhaltig, Begriffe, die ständig im Raum stehen. Anja Engel, Kulturmanagerin im Kunst- und Kreativhaus Rechenzentrum in Potsdam. Warum ist das Rechenzentrum als Gebäude, als Struktur, als Kommunikationsraum ein Ort, wo dieses Morgen in Brandenburg täglich verhandelt wird?
Zum einen verhandeln wir ständig das Morgen, weil unser Morgen relativ ungewiss ist. Also wenn man in keine sichere Zukunft blicken kann, stellt man sich wahrscheinlich häufiger die Frage, wie sieht es morgen aus? Also konkret meint das die Umnutzungsverträge dieses ehemaligen Verwaltungsgebäudes, in dem seit über 6 Jahren über 300 Nutzende aus Design, Kunst, Kultur, sozialer Arbeit, kultureller Bildung wirken, enden am 31.12.2023. Das heißt, unsere sichere Zukunft ist endlich. Und das ist ein Grund, warum wir uns mit Zukunftsfragen beschäftigen. Aber darüber hinaus beschäftigen sich die vielen Menschen, die bei uns als Einzelpersonen, in Kollektiven, in gemeinnützigen Vereinen, bei sozialen Trägern natürlich inhaltlich arbeiten mit unterschiedlichsten Zukunftsfragen. Und was man bei uns deutlich spürt, ist, dass aus so einer Mischung aus sozialen Trägern, also Solo-selbstständigen Leuten, die Kunst machen in allen Sparten, aus Kollektiven, die im Non-Profit-Bereich arbeiten, dass da so ein Humus entsteht für Zukunftsfragen. Also aus der Begegnung von sehr unterschiedlichen Menschen, die unterschiedliche Themen mitbringen, weil sie so unterschiedliche Professionen haben. Es findet im Kleinen und im Großen, würde ich fast sagen, fast täglich Zukunftsfragen statt.
Über diese sozusagen kritische Masse, die da entsteht, wenn Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen mit ihren Fragen aufeinandertreffen, will ich nachher gleich noch ein bisschen mehr wissen. Darius Müller ist Geschäftsführer des Bildungs- und Begegnungszentrums Schloss Trebnitz im Landkreis Märkisch-Oderland. Warum kann so ein Ensemble wie der Campus Schloss Trebnitz mit ganz verschiedenen Angeboten eigentlich ein Modell sein für dieses Nachdenken nach Zukünften?
Ja, weil es ein typischer Ort mit einer großen Gutsanlage ist, wie es in ganz vielen Hunderten von Dörfern in Brandenburg ist. Und ich glaube, wir stehen so ein bisschen dafür, wie man so einen Ort auch gestalten kann und auch für die Zukunft auch nutzen kann, für zivilgesellschaftliche Entwicklung. Und auch der Begriff Nachhaltigkeit, wenn es nicht nachhaltig ist, ein Haus zu nutzen, wo die Fundamente noch aus der Renaissancezeit kommen, dann denke ich mir, wäre vieles andere eben nicht nachhaltig. Und wir hoffen, dass wir durch unser Engagement das noch für die nächsten 500 Jahre irgendwie erhalten können.
wird dann interessant, wenn man über Zukünfte nachdenkt und hat aber auch einen Ort, der sehr viel erzählt von Menschen, die früher nachgedacht haben über ihre Gegenwart und ihre Zukunft. Brigitte Faber-Schmidt, als das Projekt morgen in Brandenburg startete, waren Sie hier noch Geschäftsführerin im Haus der Brandenburg-Preußischen Geschichte und für die Jahresthemen von Kulturland Brandenburg zuständig. Jetzt sind Sie Abteilungsleiterin Abteilungsleiterin Kultur im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Ich werde doch nicht dahin kommen, ein Ministerium als Museum anzusprechen.
Obwohl wir auch in einem alten Gebäude sind, davon abgesehen.
Wie hat sich denn eigentlich Ihr Blick auf das, was an Zukünften und an das, was Akteure machen, in Brandenburg verändert? Oder hat sich nur Ihre Rolle verändert?
Ich würde sagen Letzteres. Ich bin immer noch viel unterwegs und beobachte natürlich alles. Im Blick habe ich natürlich vis-à-vis in unmittelbarer Nachbarschaft das Rechenzentrum. Und natürlich habe ich, wenn auch in der Tat in einer etwas anderen Rolle, mit vielen Akteuren und Akteurinnen zu tun, die mich über die letzten 20 Jahre begleitet haben oder umgekehrt. Und das, was ich mir natürlich erhoffe in meiner neuen Rolle, erstens, dass der Kontakt erhalten bleibt, dass ich weiter Einblick habe in die Projekte und dass die Partnerinnen und Partner auch einfach vorbeikommen, damit das Ministerium kein Museum wird.
Nun könnten wir ja sagen, na ja, das ist ja schön, alle Leute machen sich Gedanken, wie die Zukunft aussehen könnte. Und plötzlich stellen wir doch ganz schnell fest, da gibt es ganz unterschiedliche Entwürfe, unterschiedliche Herausforderungen, auch Konflikte. Es muss also auch gestritten werden über das, was eigentlich in Brandenburg und in der Welt Zukunft sein soll. Da habe ich manchmal den Eindruck, es wird an den einen Stellen sehr intensiv gestritten. Wir haben eben gerade beim Rechenzentrum, für die, die sich jetzt nicht in Potsdam so intensiv auskennen, daneben dran wächst ein Turm in die Höhe und da gibt es einen langen Streit. Und über viele andere Fragen, die mit unserer Zukunft zu tun haben, wird eher vielleicht nur in kleinen Kreisen gesprochen, aber nicht wirklich gestritten. Deshalb würde ich Sie drei gerne mal fragen, worüber wird eigentlich in Brandenburg zu wenig gestritten, wenn es um die Frage geht, wie wollen wir leben morgen, wie soll Mobilität, Klimaschutz und Ähnliches aussehen?
Also wir machen gerade, also realisieren ein Projekt, das heißt Erzähl mir Brandenburg, wo es um die Narrative geht, wie der ländliche Raum in Brandenburg erzählt wird. Und wir haben die Erfahrung gemacht in unserem vorherigen Projekt, das hieß Akademie der Dorfhelden, wo es darum geht, Ortsvorsteher und Aktive in den Dörfern zu empowern, dass sie noch mehr sich engagieren und da auf Augenhöhe mit der Politik verhandeln können. Da haben wir festgestellt, dass es ja durch die Bundesmedien und die überregionalen Zeitungen Narrative transportiert werden, wo wir uns nicht so ganz wiederfinden. Also das Zuzug aus der Großstadt von jungen Leuten mit modernen medialen Endgeräten sozusagen die Zukunft des ländlichen Raums einzig und alleine ist. Also ich will nicht dagegen sprechen, das brauchen wir auch und wir freuen uns über jeden Zuzug. Aber man muss natürlich auch die anderen Narrative angucken. Was gibt es schon mal vor Ort? Wer ist da schon aktiv? Wer engagiert sich? Und wie kann man vielleicht die beiden Narrative zusammenbringen? Und ich glaube, darüber hat man noch zu wenig gestritten. Und ich glaube, mit unserem Projekt Erzähl mir Brandenburg versuchen wir, ja, da in so ein Streitgespräch zu kommen.
Sie sprechen da ein ganz wichtiges Thema an, also nämlich diese Frage, da sind welche, die sind schon da und es sind welche, die kommen dahin. Und das ist ein großes Thema, was kommunalpolitisch, glaube ich, überall eine Rolle spielt. Wer bestimmt denn am Ende tatsächlich, wie die Zukunft des jeweiligen Ortes dann auch aussehen kann. Und das kommt manchmal zu Konflikten, auch weil die Akteure unterschiedlich darüber sprechen, also allein schon in ihrem Vokabular ganz verschieden sind. Was kann da Kultur, nehmen wir mal das als ein Beispiel, was können da Künste tun, um das aufzubrechen?
Die können sehr viel bewegen, Kunst und Kultur. Das haben wir, glaube ich, immer wieder belegt in den ganzen Jahren, auch bei den Kulturlandprojekten. Ich denke im Moment jetzt gerade auch an die Lausitz selbstverständlich, wo sich vieles verdichtet an Themen, an Dynamik und natürlich auch an Auseinandersetzung. Und genau diese Thematik zwischen denen, die auch eine Tradition entwickelt haben, die da leben, die auch skeptisch sind, was die Transformationsprozesse und auch die vielen, vielen Milliarden betrifft, die es eigentlich gibt, aber wo kommen sie an, wo werden sie investiert? Und da setzen wir mein Haus auch sehr auf Kunst und Kultur, aber, und ich finde dann in dem Fall auch die Konstellation, dass wir ja auch Wissenschaft und Forschung bei uns mit im Haus haben, interessant, weil da kann ja, haben wir auch noch nicht, ich bin ja erst ein halbes Jahr da, aber ich denke, da ist sehr viel Musik drin, da ist sehr viel Spielraum, also da die Dinge auch zu verschränken, neue Technologien, Energieversorgung, neu denken, das wäre ja vielleicht etwas, was auch sehr gut in die Lausitz passt, aber wie vermittelt man es und wie haben die Menschen etwas davon, wie kriegen sie auch diese Prozesse mit, und da sind Kunst und Kultur ganz entscheidende Transmissionsriemen und auch mehr. Aber das, was Sie ja schon auch vielleicht mit angedeutet haben, es ist sehr wichtig, dass diejenigen, die sich engagieren, eben wirklich einlassen auf die Orte, auf die Menschen und das mit Fingerspitzengefühl. Und dafür gibt es ja auch Beispiele, gute Beispiele. Und dann funktioniert es. Also Barut, was ja hier auch ein Projekt ist, was stattfindet hier in diesem Raum, da ist es zum Beispiel so passiert. Und ich erinnere mich immer noch gerne daran, dass als mal bei uns ein Antrag gestellt werden sollte, die Akteure, die erstens interdisziplinär gearbeitet haben, Landschaftsarchitekten, Künstler, Stadtplaner, Leute, die vielleicht auch was ganz anderes als professionellen Hintergrund hatten, sind mit dem Bürgermeister gemeinsam gekommen. Und das fand ich ungeheuer beeindruckend und überzeugend. Und dann geht etwas. Dann tun sich Spielräume auf und dann kann auch ein Ort verändert werden.
Ich finde die Frage von Repräsentation und Sichtbarkeit, ist, also das wird verhandelt, Teilhabe ist ja auch hier ein wichtiges Schlagwort. Aber tatsächlich fragen wir uns das auch. In unserem Rechenzentrum versuchen wir extrem viel Teilhabe zu organisieren und merken aber, dass wir vor allem jüngere Generationen so schwierig erreichen. Und ich weiß nicht, ob das ein Streitthema ist, aber auf jeden Fall eins, wo es sich extrem lohnt, sich zu fragen, was können Formen von Beteiligung sein, die dann auch in den politischen Raum und in den Verwaltungsraum wirken, die wirklich junge Menschen adressiert und erreicht. Wir sind ein Ort, der wird zunehmend jünger, also tatsächlich verändert sich die Altersstruktur. Die jüngste Mieterin, ja, ist gerade 18 geworden und also kaum unterschriftsfähig hat sie das auch gemacht und entwickelt mit ihrer Freundin nachhaltiges Mode- und Schmucklabel und auch in kollektiven Strukturen. Und uns, die sich schon als offenen Raum begreifen, gelingt es auch nicht so gut, die jüngeren Menschen, also U30, zu erreichen. Und ich glaube, das ist es, wo sich das lohnt, extrem Gedanken zu machen. Also wann erfährt ein junger Mensch, dass es relevant ist, sich zu engagieren? Und also das Thema, wie kann man Jugend wirklich anders mitnehmen und nicht in so Pseudo-Beteiligung, ist, glaube ich, was, wo man noch sich weiter, also Antworten noch braucht.
Andrea Wieloch ist die Projektleiterin, die ich gerne jetzt an ein Mikrofon bitten möchte. Es würde mich ja interessieren bei so einem partizipativen Projekt, was ist da eigentlich Projektleitung? Was ist da eigentlich Kuratieren? Sie kommen ja nicht mit einem Masterplan und sagen, so machen wir das. Jetzt gehe ich wie ein Staubsauger durchs Land und hole mir irgendwie 30 Leuchtturmprojekte. Sie sagen aber auch nicht, hier habt ihr 10 Quadratmeter, macht mal. Also wie müssen wir uns das vorstellen in der Vorbereitung dieser Ausstellung? Wie sind Sie da vorgegangen?
Wir haben uns erlaubt zu wachsen, ganz organisch, wie so ein Pilzmyzel quasi, entlang von Netzwerken. Zum einen wir haben uns sehr schnell entschieden, wir wollen kollaborativ arbeiten. Wir haben 3 Partner gefunden, Netzwerk Zukunftsorte, den Landesjugendring und das künstlerische Projekt Swobfurt. Und die brachten natürlich als Multiplikatoren ihre Netzwerke mit. Wir haben auch Kulturland Brandenburg und die Plattform Kulturelle Bildung hier als Teil unserer Trägergesellschaft. Und auch sie genießen einen Vertrauensvorschuss dadurch, dass sie schon so lange im Land aktiv sind. Und so haben wir uns ganz organisch quasi erstmal an den Themen entlang bewegt, haben das dann noch, weil uns Diversität sehr wichtig war, durch Recherchen und konkrete Anfragen, unter anderem an Forschungszentren, an Hochschulen, die im Land ja wirklich in einer ganz, gerade fürs Thema Nachhaltigkeit, für Innovation präsent sind. Wir haben uns auch ganz gezielt Artikulationsformen gesucht, die eben Menschen einbeziehen wie Jugendliche. Wir haben hier einen Escape Room in der Ausstellung, der kann gespielt werden. Den haben Jugendliche aus Beeskow und Falkensee entwickelt. Die sind 14 und die haben sich genau ihre Frage gestellt. Ich bin 14, ich will was erleben, aber ich komme hier nicht weg.
Und deshalb sieht das so ein bisschen aus wie eine Bushaltestelle, wo nie ein Bus vorbeikommt. Nicht?
Genau, da kommt nie ein Bus vorbei, kommen hoffentlich viele Leute vorbei, die sich diesem Thema annehmen, die das Thema wahrscheinlich auch kennen. Das betraf ja auch viele von uns. Und so ist diese Ausstellung gewachsen entlang von Leitfragen, unter anderem dieser Leitfrage, wie stellen wir nachhaltig aus, wie schaffen wir einen Ort für Debatte und Verhandlung. Das ist natürlich noch was jetzt, wir sind ja nur am Start, in der Laufzeit noch mal an Fahrt aufnimmt.
Also man hat hier weder die Straße der Besten als eine sozusagen Porträts hier, noch gibt es hier ganz seltene Objekte, die anzuschauen sind, sondern ich komme in diesen Raum und werde erstmal gefordert. Welche Themen bewegen die BrandenburgerInnen heute? Wie könnte das Land morgen aussehen und wer wird es gestalten? Wir sind in der Ausstellung morgen in Brandenburg, Werkstatt für Zukunft im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte. Und weiterhin hier vorn Anja Engel vom Kunst- und Kreativhaus Rechenzentrum Potsdam, Darius Müller vom Bildungs- und Begegnungszentrum Schloss Trebnitz und Brigitte Faber-Schmidt aus dem brandenburgischen Kulturministerium. Ja, diese Frage, wer wird eigentlich gehört mit dem, was sie, was er an Ideen hat? Und wie kommt das am Ende da an, wo andere sagen, ja, ich habe dazu auch eine Idee, ich habe da eine Unterstützung.
Also bei uns funktioniert es, weil es bezahlbar ist. Also es ist ein Raum, den sich auch junge Menschen leisten können. Und das, ich bin jetzt hier von der Landeshauptstadt, nicht so sehr aus der ländlichen Region, wo wir eher das Thema haben, dass die Räume zu knapp sind und zu viel Füllung da ist. Also leistbare Räume zu schaffen, die, das merkt man ja bei jungen Menschen, die pädagogisch eher nicht so ausgestaltet sind, glaube ich, was, wo man junge Menschen erreicht. Weil der erste Schritt ist ja nicht, ach, ich möchte hier kulturpolitisch mitwirken und meinen Raum erobern, sondern ich habe einen Raum, an dem kann ich mit Leuten was machen und darüber baue ich eine Beziehung zu einem Ort, zu einer Stadt, zu einer Gesellschaft auf und dann stelle ich mir, das Erste ist, glaube ich, man braucht den Raum, wo man seins machen kann und dann entsteht das Plus, das dazu führt, dass man sich nicht nur für sein eigenes Business oder sein Feld interessiert, sondern sich verknüpft. Dinge hat, für die man wirksam sein möchte. Also ich denke, ganz zentral sind bezahlbare Räume, die genug Freiraum haben.
Da gibt es ein großes Nicken. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, dann beispielsweise an die Kommunen so etwas auffindbar zu machen und zur Verfügung zu stellen. Auch für viele, die jetzt, sagen wir mal, eher in einem zivilgesellschaftlichen oder gar einfach Freizeitbereich tätig sind. Wie nehmen Sie das eigentlich wahr? Gibt es eigentlich genügend diese Orte, wo auch Menschen auch verschiedener Ideen und Professionen zusammenkommen können in Brandenburg? Nur liegen die alle so verstreut, dass man sie nicht von selber findet?
Ich glaube, da gibt es viele, also es geht auch nur so in der Wechselwirkung, die Orte, die auch dritte Orte sein können, aber dann sich auch in die Fläche zu begeben, aber Freiräume schaffen und sie dann auch zum Nutzen kommunizieren, das ist, glaube ich, schon ein Kern. Aber es gibt ja viele Projekte, auch mobile Projekte. Ich denke jetzt an das Traumschiff, was ja durch die Region schippert und tatsächlich auch das aufnimmt, was die Menschen quasi an Bord tragen und das dann weiterverarbeiten. Ein anderes Schiff, das Wassergeisterschiff von der Bräuninger Stiftung, was eben auch jungen Menschen anspricht, da gezielt auch Schülerinnen und Schüler, die man gut erreichen kann, weil es eben eine Struktur ist. Aber ich denke eben auch, ins Land zu fahren, auf die Menschen, auf auch gerade junge Menschen zuzugehen. Und dann ist es ganz wichtig, das ist etwas, was die Plattform Kulturelle Bildung ja versuchen will, dass junge Menschen einfach auch über ein Budget verfügen können, was sie selber für Projekte von jungen Menschen wieder einsetzen können und diese Erfahrung machen können, dass ihnen das Vertrauen geschenkt wird, diese Mittel auch zu verwalten und sinnvoll auszugeben, halte ich zum Beispiel auch für einen ganz wichtigen Ansatz, diese Erfahrung zu machen.
Ja, und ich glaube auch, dass die Sprache natürlich ist auch ein Element, was sehr wichtig ist, was auch sehr exkludierend sein kann. Ich kann mich noch erinnern, als ich vor 13 Jahren in Triebnitz angefangen habe und da gab es eine Ausschreibung für ein ganz großes Projekt von einer großen privaten Stiftung und ich dachte, das würde sehr gut zu unseren Senioren passen und da habe ich eine ältere Dame begleitet, zusammen mit ihr den Antrag geschrieben und dann ist sie zu einer Kick-Off-Veranstaltung nach Berlin gefahren und wir wollten Gelder für Seniorenprojekte sammeln und dann kam sie ganz frustriert zurück und sagte, ich habe nichts verstanden, jedes zweite Wort war auf Englisch. Und das ist, glaube ich, auch, was man berücksichtigen muss und was ich am Anfang noch mal gesagt habe, die zuziehen mit modernen, tollen, bunten Bildern und Ideen, die sprechen eine Sprache, die die Geldgeber auch sprechen. Und viele, die Sprache nicht sprechen, die kommen dann eben zu kurz. Und deswegen braucht man Orte, die Formate entwickeln für alle. Also wie gesagt, wir brauchen die mit den Ideen und mit den bunten Bildern, aber wir brauchen auch die mit der etwas unbeholfenen Sprache, aber die 30 Jahre sich um die Senioren im Dorf kümmern. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das nicht gegeneinander ausspielt, aber dass man beides auf dem Schirm behält.
Aber jetzt könnten wir ja denken, wir haben ja den Fehler selber auch, oder ich habe den Fehler ja selber auch ein bisschen gemacht. Wir reden über ganz junge Menschen und beugen uns dann plötzlich zu denen oder wir sprechen über ländliche Räume und das ist immer von der jeweiligen Sichtweise immer ganz draußen, aber in Wirklichkeit ist es ja nicht so, von dort bin ich ja ganz draußen. Was mir auffällt ist, und das ist etwas Schönes, was in dieser Ausstellung hier deutlich wird, was eigentlich passiert, wenn Menschen aus ganz unterschiedlichen Gesprächszusammenhängen aufeinandertreffen. Wenn jemand sagt, ich mache eigentlich Kunst, aber ich kümmere mich um die Frage der Nachhaltigkeit. Oder wir haben hier, das wird in den Medien sicherlich rauf und runter gehen, wir haben hier eine Toilette im Raum, wo es um die Frage geht, wie gehen wir eigentlich mit unseren Exkrementen um und können wir da möglicherweise zukunftsfähiger sein? Ich habe ja oft den Eindruck, diese Debatten laufen schön gerne nebeneinander her. In großen Städten kann man auch gut nebeneinander her diskutieren, weil da gibt es genügend Menschen einer Sorte. Wenn ich gezwungen werde, in einem kleineren Kontext auf Menschen zu treffen, die sagen, was für ein Quatsch du da erzählst, dann verändert das etwas.
Die Blasen sind nicht so groß auf dem Dorf und da kann man sich dann nicht so bequem machen und wir haben oft die Situation, dass dann ziemlich schnell zu einem Konflikt kommt und dann, aber ich glaube, das wird dann auch ziemlich schnell auch ausgetragen. Dann kann man sich natürlich darüber austauschen. Was natürlich schwierig ist, finde ich, dass durch die unterschiedlichen Gebietsreformen und so weiter die lokalen Akteure, die Ortsbeiräte, denen ganz viel Legitimität und auch Entscheidungskraft weggenommen wurde. Und jetzt versucht das die Zivilgesellschaft zu reparieren. Ich freue mich, dass die Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung hier sitzt, wo man sagen würde, die politische Bildung ist nicht der Reparaturbetrieb der Gesellschaft. Wir versuchen es trotzdem, aber ich glaube, wir müssen auch nochmal in die Politik gehen und auch diese Demokratiedefizite wieder heilen. Weil ich glaube, das ist nicht ungefährlich, wenn wir das so weiterlaufen lassen.
Gibt es schon eine ganze Reihe von Menschen, die sich auch abgewendet haben, weil sie eben sagen, wenn jemand kommt, um mit mir in den Dialog zu treten, dann ist jedes zweite Wort Englisch, also mache ich schon die Schotten dicht?
Na, ich glaube, dass man viele Leute nicht mehr erreicht mit den üblichen Formaten, was man sich so vorstellt. Deswegen als eine Bildungsstätte haben wir so unterschiedliche Geschichten entwickelt, ob das jetzt Schlossgespräche oder auch ein Herbstfest, wo so ein Dorffest, aber mit etwas ja, populärwissenschaftlichem Anspruch über unterschiedliche Äpfel- und Kürbissorten, aber wo man im Grunde das ganze Dorf dann erreicht, bis zu diesem Projekt Akademie der Dorfhelden, wo wir auch einfach mit den Leuten auch reden und fragen, was wollt ihr, was braucht ihr an Bildung und an Formaten, um irgendwie auf Augenhöhe mit der Bürgermeisterin oder mit dem Landrat zu diskutieren. Und ich glaube, das sind wichtige Sachen. Aber natürlich habe ich eigentlich überlegt, solche Orte bräuchte man mindestens in jedem Landkreis.
Ist da die Situation in Potsdam eine leichtere, weil da sozusagen die kritische Menge derjenigen, die da aufeinandertreffen, zum Beispiel eben im Rechenzentrum einfach schon am selben Ort versammelt ist?
Der Weg zum Rechenzentrum war auf jeden Fall einer, der gezeigt hat, dass wenn man auch in einer Stadt dieser Größe eine kritische Masse zusammen hat, sichtbar wird, also 2014 sind wir mit einer Protestaktion auf die Straße gegangen, als ein Atelier- und Proberaumhaus wegen luxuriösem Wohnungsumbau gekündigt wurde. Da war das plötzlich eine Stadt der sehr kurzen Wege. Ich würde nicht von Augenhöhe sprechen, das ist nämlich ein extrem wichtiges Stichwort, aber es wurde schnell zugehört, aber wir hatten auch ein gutes Timing, es war gerade Kommunalwahlkampf. Das heißt, das hat uns damals in die Hände gespielt. Das heißt, der Weg dorthin, da war ja noch nichts versammelt, aber es war eine Geschichte, die vielen Menschen, die sich damals engagiert haben, das erste Mal so eine politische Wirksamkeitserfahrung gebracht hat, mit der wir dort starteten und dann aufgrund dieser Wirksamkeitserfahrung das auch dann organisiert haben. Also dem Ganzen ging voraus, okay, wir haben schon was bewegt und daran haben wir hoffnungsvoll angeknüpft, dass wir weitermachen können und dann natürlich sind neue Menschen dazugekommen. Das läuft ja mittlerweile auch schon seit über 6 Jahren. Aber natürlich gibt es hier, dadurch, dass natürlich verschiedene Gruppen auch die kritische Masse bilden können und sich Gehör verschaffen und hier natürlich viele Menschen leben, die dann, was zumindest diese innenstädtischen Themen betrifft, auch Ressourcen haben, sich Gehör zu verschaffen. Genau, gibt es dann verschiedene Gruppen, die mit ähnlichen Kräften und unterschiedlichen Mitteln so gegeneinander schon kämpfen. Also gerade wenn es ums Rechenzentrum geht, am Standort der ehemaligen Garnisonküche kann man schon von Kampf sprechen. Also ja, hier wird dann intensiv gestritten. Mit Blick auf, also auch nochmal, was ich eingangs sagte, hier, was dann hier passiert, wo ich auch sagen würde, im ländlichen Raum streitet man dann, begegnet man sich über die Blasen hinweg, ist, dass man dann oft in den hitzigen Debatten hier auch vergisst, dass die Mitte gar nicht die Stadt ist alleine, ja, sondern dass es die anderen Stadtteile gibt, die dann total unterrepräsentiert sind mit ihren Themen, dass die Frage, was in Drewitz diskutiert wird oder im Kirchsteigfeld, das in der Mitte der Stadt weiß das niemand. Also das wäre nochmal das ist in der Stadt dann Thema. Wie kann man das, was in den abgelegeneren Stadtteilen passiert, auch sichtbar machen? Und
also das, was wo man von Trebnitz aus betrachtet, was ein Teil der Stadt Müncheberg ist, sagt irgendwie, ihr in Müncheberg in der Innenstadt kriegt das gar nicht mit. Das passiert an vielen Stellen auch. Was ich ja interessant finde, ja auch, weil es ja die Aufmerksamkeit von uns Journalistinnen und Journalisten ja auch sich auf so bestimmten Hotspots festmacht. Und da, Brigitte Faber-Schmidt, ist ja auch das Problem, wenn eine tolle Idee, wir haben hier viele tolle Ideen in dieser Ausstellung, zum ersten Mal auftaucht, dann kommen wir alle, vielleicht nicht gerade die New York Times, aber die anderen, kommen alle vorbei. Wenn jetzt jemand sagt, das ist eine so tolle Idee, das kann ich an meinem Ort auch umsetzen, dann sagen alle, das ist ja schon ein Plagiat. Wie schwer haben es diejenigen, die etwas zum zweiten Mal machen oder die quasi einen Impuls aufnehmen und wie kann man, was ja für die Verstetigung von Zukunftsdebatten ganz wichtig ist, wie kann man denen beispringen?
Ich glaube unter anderem auch durch Netzwerke. Dafür steht für ein Netzwerk ja auch Herr Kurz-Welli, das Netzwerk Raumumordnung, wo sich einfach auch ein Diskurs ergeben hat über eine lange Strecke, wo man Erfahrungen ausgetauscht hat, wo man voneinander auch profitiert hat einfach. Und das entwickelt auch eine Energie. Über diese Netzwerke gibt es einfach Multiplikatoreneffekte. Und das, was ich an dem Netzwerk, an den verschiedenen Akteuren auch immer sehr geschätzt habe, ist, dass sie sich auch selber und ihr Tun reflektiert haben. Und sie haben dann durchaus auch sehr renommierte Wissenschaftler, Stadtplaner, Architekten, Soziologen eingeladen an Orte, wo die wahrscheinlich sonst niemals hinkämen, mit ihnen zu reden. Bürger eingeladen, die Stadtpolitik eingeladen. Und schon hat man nochmal wieder eine andere Ebene. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Weg. Ich habe das immer sehr geschätzt. Und das hat, finde ich, sehr viel Kraft entwickelt.
Aber wenn Sie jetzt einen Antrag lesen auf Unterstützung zum 5. Mal und Sie merken, das ist jetzt mit Copy and Paste einfach abgeschrieben, dann wird es natürlich auch schwierig.
Ja,
mit Copy and Paste. Aber kommt das überhaupt vor?
Es gibt, ja, wir haben sogar mal so eine Checkliste gemacht mit den Stichworten, die man vielleicht besser nicht verwendet. Also diese gestanzten Ansprüche an ein Projekt, wo man aber sofort merkt, ich weiß nicht, seit 1995 gucke ich mir Projektanträge an und das merkt man dann schon sehr schnell. Das werden alle hier im Raum wissen, die sich Projektanträge anschauen müssen. Ich glaube, 1:1 wird das auch gar nicht funktionieren. Selbst wenn es ein Projekt ist, was sich ein anderes vielleicht zum Vorbild genommen hat, es wird ja nur dann verfangen und sinnvoll sein und auch die Künstlerinnen und Künstler, die Akteure, Akteurinnen und Akteure werden es nicht eins zu eins übertragen. Und das merkt man, wenn man einen Antrag liest. Dann wird er ja überzeugend, weil es wird die Kompetenz sichtbar, der Blick auf den Ort. Man merkt auch, wie weit lassen sie sich wirklich ein, wie weit reflektieren sie ihr Handeln. Und die guten Künstlerinnen und Künstler, die kulturellen Akteurinnen und Akteure, sie reflektieren sich absolut, ständig. Sie hinterfragen ja, was sie machen, ob sie noch da sind, wo sie eigentlich hin wollten, ob der Kurs noch stimmt, ob das Miteinander noch stimmt, wenn man sich eben vorgenommen hat, partizipativ Dinge zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, schätze ich als extreme Stärke. Das kommt ja oft in anderen Professionen und im Alltag auch zu kurz.
Also was sich da hinter Ihrer Frage verbirgt, ist ja so ein Anspruch an Innovation. Und ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, dass auch, oder ich merke das auch in unserer Praxis, dass alle, seien sie nun 40 oder 18 oder im Ruhestand, sich ausprobieren können. Also die würden wahrscheinlich bei einem Antrag scheitern, weil sie genau die lang mühsam erlernte Prosa jetzt nicht mehr verwenden dürfen. Ich glaube, das ist also für so Experimentierräume und offene Räume darf man sich auch wiederholen. Also so eine Kultur von, oder auch wenn das Nachbardorf schon gemacht hat, du machst es jetzt hier natürlich spezifisch, wirksam und mit den Leuten vor Ort. Aber ich glaube, weil das ist ja auch in einem Zukunftsbegriff, steckt ja auch immer so eine Idee von Innovation drin. Und das finde ich schwierig, weil es auch sehr ausschließend sein kann, wenn man immer was ganz Neues machen muss und zum allerersten Mal. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch im ländlichen Raum genau so ein Konflikt zwischen denen, die da schon immer sind und denen, die neu hinzukommen. Und die bringen dann diese ganzen freshen Dinge. Und dann kann man vielleicht auch so eine Art von Abwertung da durchaus lesen, wenn man da schon länger ist. Und ich denke, es ist auch wichtig zu sagen, es muss nicht immer alles neu sein. Es darf auch.
Genau. Also wir haben ein Archiv für Heilpädagogik auf dem Campus. Und da gibt es ein Zitat, was ich immer sehr gerne sage. Also das Neue ist nicht nur in der Zukunft zu finden. Also es gibt auch neue Sachen, die man in der Vergangenheit findet, also oder innovative Sachen. Und dieser Innovationsdruck kann auch natürlich kontraproduktiv sein. Also ich habe ja schon dieses eine Projekt mit der Akademie der Dorfhelden erwähnt, das war ein Modellprojekt, dann haben wir das nochmal gemacht und das kommt total gut an, aber wir dürfen das natürlich nicht weiterführen, weil das ein Modellprojekt gewesen ist. Versuchen wir das irgendwie zu etablieren. Auf der anderen Seite machen wir die Schlossgespräche seit 13 Jahren und das kommt gut an. Natürlich gibt es da immer unterschiedliche Themen. Diese Projektitis ist dann auch nicht ohne und dass man eigentlich erst nach 2-3 Jahren weiß, ob ein Format funktioniert. Und es gibt wirklich Formate, die möchte man dauernd haben und dann ist es oft eben nicht möglich.
Man darf vor allen Dingen auch, wenn wir in die Zukunft blicken, auch bewusst gerne mal scheitern und etwas zurücknehmen. Das Forum im Inforadio bei der Eröffnung der Ausstellung morgen in Brandenburg, Werkstatt für Zukünfte im Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte in Potsdam. Nur damit wir verstehen, was es alles gibt, also in den nächsten Wochen bei Veranstaltungen, Brandenburg und die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, wie kann ich ganz privat mich an den Klimawandel in puncto Hochwasserschutz anpassen. Es geht um große Visionen. Sie stehen gerade hier vor der Botschaft von Nova America, also die wunderbare Idee von Slupfurt, ein Ort, den es nicht gibt, aber den es doch gibt, weil Menschen sagen, wir tragen diesen Ort in uns. Es ist so viel von Partizipation gesprochen worden. Diese Eröffnung ist auch Ihre Eröffnung.
Martina Weihrauch, Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung. Wenn man Partizipation will, darf man das Wort nicht benutzen. Das ist das Wichtigste. Wirkliche Teilhabe im Land hat was mit Sprache zu tun und mit Vertrauen. Wenn Sie nicht die Sprache der Leute sprechen und nicht ihr Vertrauen erwerben, passiert gar nichts. Wo Sie teilhaben können, da passiert ganz viel, was man nicht sieht. Und das ist ja, glaube ich, der Knackpunkt, dass man verwechselt, dass eigentlich nur das passiert, was wir medial verhandeln. Es ist aber unser Blick darauf. Und was wirklich passiert, bleibt uns verborgen. Denn wir haben die Erfahrung gemacht, sowohl in der kulturellen als auch in der politischen Bildung und in anderen Feldern, dass wir, wenn wir uns nicht abwenden von den Ismen, was machen sie gegen Rechtsextremismus, Linksextremismus und so weiter und so fort, sondern fragen, wie erfahrt ihr Demokratie? Wie erfahrt ihr Lust auf Gesellschaft, wo sind eure Interessen, dass wir dann sozusagen das Positivschema haben für Gesellschaft. Man beteiligt nicht an Sachen, wo irgendwas bekämpft werden soll. Das ist einfach langweilig. Und dieses Gefühl, das kommt auf mich an, ist, glaube ich, das entscheidende Gefühl. Wir haben Projekte mit Jugendlichen und mit Auszubildenden gemacht, ganz schwer in einem Flächenland, die morgens um 4 aufstehen und abends um 6 noch nicht zu Hause sind. Die kriegen sie mal irgendwo. Die sind ständig unterwegs in ihren Ausbildungsorten und in ihren Schulen. Und mit denen haben wir dann immer irgendwie zwischendurch erwischt. Und da sagten sie uns, na, wenn er uns jetzt nicht erwischt hätte, dann hätten wir gedacht, ihr habt ja gar kein Interesse an uns. Das ist also hochinteressant und unheimlich schwierig, diese Prozesse von Sprache, Kommunikation und Verstehen zu organisieren, gerade in so einem Flächenland. Aber es ist nicht unmöglich. Man muss sich aber von dem Latte Macchiato-Blick in der Bergmannstraße in Berlin verabschieden und die Lust auf das Land wirklich beginnen.
Manchmal tut es ja auch ein guter alter Filterkaffee. Bitte.
Ja, danke schön. Ich werde hier immer wieder erwähnt. Es ist, aber
Sie stehen ja auch vor hier Ihrer Botschaft.
Ja, ich stehe jetzt hier vor dem Eingang zur Botschaft von Nova America. Was ich als problematisch erlebe, jetzt als Beispiel auch in Frankfurt, es gibt so eine Tendenz, die eigene Stadt oder den eigenen Raum als ein Produkt zu sehen und dann zu vermarkten. Und dann gibt es irgendwelche Beteiligungsprozesse, wo man sagt, so, hier dürfen die Bürger sich jetzt mal einbringen. Aber danach wird das dann wieder verhandeln, dass dann die Stadt verordnet oder die Verwaltung unter sich. Und ich plädiere für eine Gesellschaft, wenn wir wirklich Demokratie wollen, dann kann das nicht darin sich erübrigen, dass man alle paar Jahre irgendwo seine Stimme abgibt, seine Verantwortung sozusagen abgibt, sondern es braucht Rahmen, die so gestaltet sind, dass die Leute Lust haben, sich daran zu beteiligen und eben auch das Gefühl haben, das, was ich hier einbringe, das ist wichtig und das wird gehört. Das ist jetzt 22 Jahre her, dass wir begonnen haben mit Swobfurt, also die erste Silbe von Swobice, die zweite von Frankfurt, macht zusammen Swobfurt. In Swobfurt sprechen wir in beiden Jansikow gleichzeitig und Skakame von der Einsprache in die Drugie Jansik. Also diesen anarchischen Spaß, der ist ja ganz, ganz wichtig bei so etwas. Und dann haben wir angefangen, Freiflächen zu annektieren in der Stadt, aber annektieren durchaus auch in Kooperation mit der Stadt. Und jetzt sind wir sozusagen in so einer Art Zwischennutzung als Dauer gefangen, immer wieder sagt man, ach, die empfinden sich schon wieder neu. Hier haben wir jeder, der regelmäßig etwas macht, der bekommt einen Schlüssel, wird zum Schlüsselbesitzer und kann sich selber die alte Turnhalle, die auf der Abrissliste steht, aufschließen und dann etwas machen. Wir haben also tatsächlich ganz viele zum Beispiel Neubürgerinnen und Neubürger aus Syrien, aus Afghanistan, aus Kamerun, aus Somalia, aus dem Sudan und so weiter. Die waren anfangs ganz stark bei uns, zum Beispiel die Syrer, haben bei uns ihr Freitagsgebet abgehalten. Danach wurden die Teppiche weggerollt und dann haben andere Fußball gespielt. Jetzt sind sie weg. Also nur noch Vereinzelte sind da, weil sie sind alle in Arbeit. Also unsere Arbeitsgesellschaft ist auch etwas, was ich finde, was wir mal hinterfragen sollten. Wo bleibt denn dann der Raum, Gesellschaft tatsächlich aktiv zu gestalten, wenn das sich erübrigt darin, eben ein Rädchen in einem Art von Getriebe zu sein und nicht mal quer zu laufen? Was wir aber als positive Erfahrung erlebt haben, ist, dass wir Leute gekriegt haben, über die Staatsanwaltschaft zum Beispiel, die bei uns Sozialstunden ableisten sollten. Da haben wir einige Langzeitarbeitslose bekommen und von denen sind viele einfach da geblieben, weil sie gemerkt haben, ey, hier gehöre ich nicht mehr sozusagen zum Abschaum der Gesellschaft, sondern ich darf hier meine eigenen Ideen einbringen. Wir hatten hier Heidi, die Kreativeule vom Brückenplatz zum Beispiel, die anfangs NPD gewählt hat und jetzt mit Charlotte aus Kamerun befreundet war. Und die haben zusammen gekocht und alles Mögliche gemacht. Das zeigt nur, dass es eben tatsächlich, also morgen beginnt und jetzt. Wir gestalten es jetzt und wir warten nicht darauf, dass wir irgendwas projizieren, was könnte denn morgen sein, sondern es geht darum, jetzt diese andere Form von Gesellschaft auszuprobieren, also laborartig sozusagen.
Da hätte ich noch eine Nachfrage, und zwar, wie wichtig ist es, dass es da Leute gibt, die das seit 22 Jahren machen, und wie wichtig sind Ihnen Leute, die sagen, ich komme mal vorbei, aber bin dann auch wieder weg?
Also deshalb ist ja dieser Rahmen, den wir geben, offen. Wir haben auch jeden jetzt seit der Pandemie immer mittwochs und samstags von 15 bis 18 Uhr kann jeder vorbeikommen, in den Free Shop gehen, sich Klamotten holen, ins Repair Café gehen, einfach im Café Blabla einen Kaffee trinken oder so und dann sagen, oh, ich möchte gerne irgendwie eine Party machen oder so. Nur natürlich einen Schlüssel bekommt derjenige halt, der regelmäßig was macht. Das ist natürlich klar. Aber jeder kann vorbeikommen. Und unser Problem ist natürlich, dass es diesen Wandel gibt. Es gibt einige, die lange dabei sind und andere, die kommen und wieder verschwinden und so weiter. Und es braucht natürlich aber diesen Rahmen, der irgendwie geboten wird. Und da braucht es ein paar Leute, die sich dafür verantwortlich fühlen und das eben auch machen.
Wie wichtig sind so Leute wie Michael Kurzwalli, weil sie anderen Leuten zeigen, es ist gar nicht so schwer und es tut gar nicht so weh, nachzudenken über das, was neu und was anders ist?
Also ich finde Leute wie Michael Kurzwalli ungeheuer wichtig, weil er mit seiner Beharrlichkeit und auch mit seiner wirklich konstruktiven Anarchie einfach immer das Denken aufknackt und auch Systeme in der Lage ist, aufzuknacken, ein Stück weit wenigstens. Und auch, dass er so lange dabei ist. Und da gibt es ja einige, wo mittlerweile die nächste Generation zum Beispiel, in Baruth war es ja so, dass sich irgendwann die Künstlerinnen und Künstler dort angesiedelt haben, nach einer langen Zeit, wo sie in Berlin und im ländlichen Raum unterwegs waren. Und dann ist die nächste Generation im ländlichen Raum aufgewachsen, hat dann wiederum bei uns auch in einem Projekt von Kulturland Brandenburg wieder reflektiert, was heißt das denn eigentlich, im ländlichen Raum aufzuwachsen? Aber jetzt wollen wir vielleicht doch mal lieber nach Berlin und vielleicht kommen wir dann wieder. Also ich will damit sagen, auch lange Prozesse sind eben sehr, sehr wichtig. Die Akteure sind sehr wichtig, weil sie auch Veränderungsprozesse auch in solchen Systemen auslösen. Beispielsweise gibt es jetzt immer mehr Gedanken daran, auch was die Zuwendungen betrifft, eben das Scheitern zuzulassen, was Sie angesprochen haben. Also dass man eben versucht, eher Strukturen zu fördern, offen zu lassen, mit wem kooperieren denn eigentlich die kulturellen Akteurinnen und Akteure? Die suchen sich dann zu den Herausforderungen in der jeweiligen Region, in der Stadt, die Partner, die sie brauchen, um etwas voranzutreiben. Und es ist vielleicht nicht das fest umrissene Ergebnis von vornherein klar. Und ich glaube, das ist der Weg. Also ich höre das oft. Ich glaube, dass das ein Weg ist, den jetzt viele einschlagen. Also auf kommunaler Ebene, auf Landesebene und auch bundesweit wird das diskutiert. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, definitiv.
Im Publikum sitzt Adrienne Göhler und nickt. Und sie ist ja hier für ein Projekt, das im Grunde genommen auch diesen Übergang zwischen, wer nur was von Kultur versteht, versteht auch davon nichts. Also müssen wir uns auseinandersetzen mit anderen Nachhaltigkeitsfragen, mit denen sich sonst eher die Umweltökologen beschäftigen.
Sehr lange damit beschäftigt, weil ich seit über 10 Jahren mit einer Ausstellung toure, die heißt zur Nachahmung empfohlen, Expeditionen in Ästhetik und Nachhaltigkeit. Und das sind lauter künstlerische Projekte, die alle sagen, wir haben eigentlich damit was zu tun. Und wir wollen auch übrigens nicht mehr jetzt unbedingt in erster Linie Museum ausstellen. Wir wollen rein ins Land, ins Leben. Wir wollen eigentlich eine ganz andere Form der Resonanz auch haben. Und ich bin so dankbar, dass Sie das sagen, weil, Herr Assel, Sie haben das ja auch vorhin angesprochen, diese Art und Weise, wie wir künstlerische Kraft, aber auch Materialien verschleudern, weil unser Fördersystem immer sagt, Output, 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 Output. Es ist verrückt. Wir infantilisieren uns auch dadurch, dass wir immer so tun, als würden wir gerade das Rad neu erfinden in der Kunst. Und dann, deswegen kommen diese ganzen Wörter zustande, dass man dann innovativ, international, multidisziplinär, divers und alles Mögliche ist. Und man kann sie nicht mehr lesen. Ich habe auch 4 Jahre solche Anträge gelesen. Ich bin ganz krank davon geworden. Aber das liegt daran, dass wir immer so tun müssen, als würden wir gerade das alles nochmal neu erfinden. Das ist Nonsens. Und was, glaube ich, gerade so wirklich zu spüren ist in der Luft, der unbedingte Wunsch aus der Kunst wirksam zu sein. Und dafür brauchen wir aber andere Fördertöpfe. Deswegen will ich ja einen Fonds für Ästhetik und Nachhaltigkeit haben, wo wir mit Wissenschaften, mit NGOs arbeiten können. Denn unsere ganze Förderung ist ja auch so resortiert, dass man dann leider keinen Wissenschaftler dazu nehmen kann. Man darf dann nur noch mit der angrenzenden künstlerischen Disziplin zusammenarbeiten, auch wenn es nur vom Fonds darstellende Künste ist. Das funktioniert nicht mehr. Also wir müssen die Räume öffnen, weil der Wunsch und die Fähigkeit der Kunst, sich weiter zu verbreiten und zu einem, glaube ich, ganz wichtigen, zu einer wichtigen Akteurin bei der wirklich großen Transformation, vor der wir stehen, das, glaube ich, haben wir jetzt alle oder könnten wir alle verstanden haben. Wir haben nur keine Gefäße dafür, die das irgendwie auch ermöglichen, dass wir zwischen Kunstwissenschaft und so weiter wirklich ersprießlich kollaborieren. Aber der Wunsch, aus beiden Gefängnissen auszubrechen, ist auch bei der Wissenschaft da.
Ich würde auch gerne noch mal was ergänzen. Ich bin Lena Heiß, ich spreche quasi im Namen vom Netzwerk Zukunftsorte. Und wir waren ja auch enger Kooperationspartner von Anfang an mit dabei. Und wir haben jetzt viel über Beteiligung gesprochen und Partizipation. Und ich glaube, für uns als, ich nenne es wirklich Praxisnetzwerk, war das total spannend, diese Ausstellung von Anfang an zu begleiten, weil es doch am Anfang ein eher theoretischer Zugang war. Und ich glaube, wir vielleicht auch ein bisschen die Rolle hatten, dieses Praktische mit reinzubringen. Und ich eben auch glaube, dass ganz viel Beteiligung einfach über das Miteinander-Tun passiert. Also eigentlich ohne viel Worte und ohne viel Sprache, aber gemeinsam machen. Und ja, das ist einfach sehr viel unser Thema, einfach an ganz konkreten Orten. Die Orte, die für die Menschen vor Ort wichtig sind, dass man daran gemeinsam arbeitet. Und dann braucht es manchmal gar nicht so viel Sprache und so viele Worte, um trotzdem zum gleichen Ziel zu wollen.
Worte sind halt nun mal im Radio neben Geräuschen und Musik das trockene Brot. Ich würde gerne zum Schluss die neue Geschäftsführerin der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte, Katja Melzer, fragen, wie sehr ist das, was wir hier, was unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber demnächst garantiert bei einem Besuch erleben. Wie sehr ist das ein Modell für die Zukunft dieses Hauses der brandenburgisch-preußischen Geschichte? Eine der Zukünfte, wir haben ja Zukünfte ja im Plural.
Die Morgenausstellung ist eigentlich in vielerlei Hinsicht programmatisch für uns und kommt zu einem ganz entscheidenden Zeitpunkt. Zum einen stellt sie ganz viele Fragen an uns, an unser Selbstverständnis als Institution. Ist es eine Ausstellung, ist es eine Präsentation, ist es ein Verhandlungsraum? Was ist diese Werkstattausstellung eigentlich? Sind Begrifflichkeiten, mit denen wir jetzt viel zu tun haben. Es sind aber auch Arbeitsweisen, das sind Prozesse intern bei uns. Für welche Bedürfnisse können wir überhaupt einen Ort bieten? Welche Art von Formaten, welche Art von Veranstaltungen sind überhaupt möglich, damit sie auch wirklich ein Gewinn sind? Wir wollen wirklich verstärkt auf einerseits Bedürfnisse reagieren. Sie hatten es vorhin besprochen, der Netzwerkcharakter ist wichtig. Es gibt viele Einzelinitiativen im Land. Wir wollen einer der Orte sein, wo sich diese Initiativen treffen können. Sagen wir, über die übliche Wanderausstellung hinaus, dass eben gemeinsam Themen entwickelt werden, Formate entwickelt werden, die dann auch durchaus an verschiedenen Orten gezeigt werden können. Und sie ist insofern auch programmatisch, dass wir eben uns nicht nur ausschließlich mit der Landesgeschichte Brandenburgs beschäftigen, sondern eben auch mit aktuellen Diskursen. Und wir wollen eben den Gästen und Besuchenden die Möglichkeit bieten, das Land Brandenburg in all seiner Vielfalt, mit all seinen Herausforderungen, aber auch Chancen kennenzulernen. Und wir wollen neugierig machen auf Brandenburg.
Das Schöne an diesem Projekt ist ja, es ist eine Momentaufnahme des Jahres 2022. Und wenn wir das dann hinterher ins Depot legen und in 50 Jahren holen sich die... Naja, das Problem ist, das soll ja alles wiederverwendet werden, also die ganze Ausstellungsarchitektur. Aber davon abgesehen, wenn das dann in 50 Jahren jemand im Depot findet und sich fragt, um was um alles in der Welt haben die vor 50 Jahren sich unter Zukunft vorgestellt, dann ist es schon wieder Geschichte und deshalb passt es auch so schön in dieses Haus. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, die hier mitdiskutiert haben und ich bedanke mich natürlich auch bei den Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit.
Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.